Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Diese schwierigen Menschen. Wir haben nun schon in die verschiedenen Spielekonstellationen geschaut, also in Folge 18 auf die Spiele von Chefs, in Folge 19 auf die Spiele von Kolleginnen und Kolleginnen. Naja, und was fehlt jetzt noch? Die Konstellation, die wir bisher ausgespart haben, sind die Mitarbeiterinnen-Spiele. Also die Spiele, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Chefs spielen. Und genau darum geht es heute. Wenn Sie über die Informationen dieser Folge hinaus noch einen etwas anderen Blick auf das Thema Mitarbeiterinnen-Mitarbeiterspiele wagen möchten, dann schlage ich Ihnen vor, als Ergänzung in Folge 9 reinzuhören. Folge 9, da dreht sich alles um den liebenswerten Querulanten. Ja, und was ist ein Querulant? Naja, jemand, der eine Strategie hat, also der strategisch handelt, um ein Ziel zu erreichen. Während es also in dieser Folge hier, also in Folge 20, darum geht, wie Sie mit einzelnen Spielen umgehen, die unter anderem gerne von Querulanten gespielt werden, geht es eben in Folge 9 darum, wie Sie grundsätzlich mit einem Querulanten umgehen können. Aber gucken wir zu Beginn dieser Folge einmal erstmal in die Frage, MitarbeiterInnen-Spiele, Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen-Spiele, also Spiele, die mit dem Chef gespielt werden. Woher kommt eigentlich diese Mitarbeitermacht, dass sie diese Spiele spielen können? Also was ist sozusagen das Gerüst, auf dem sie ihr Spiel tanzen? Naja, also dieses Gerüst hat drei Säulen. Also erstens haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Macht, weil sie die Dinge umsetzen, die die Vorgesetzten, die die Chefinnen anweisen. Die konkrete Ausgestaltung bleibt in der Regel nämlich beim Mitarbeitenden, da ein Chef in der Regel gar nicht so tiefe Vorgaben machen möchte oder auch kann und es auch aus motivatorischen Gesichtspunkten überhaupt nicht anzuraten ist. Und so können Mitarbeitende Vorgaben umgehen oder eben auch mal brechen, was ja durchaus im Sinne der Sache sein kann, aber eben nicht immer. Und MitarbeiterInnen können sich bewusst an Regeln und Vorgaben halten, auch wenn eine möglicherweise veränderte Lage etwas anderes geböte. Aber wer will sie denn für das Befolgen von Regeln sanktionieren? Nein, 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 nein. Also an der Stelle, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind eben die Umsetzer von Weisungen und über diese Umsetzungsmacht haben sie eben auch Handlungsmacht und können mit Vorgesetzten spielen. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule hat etwas damit zu tun, dass die Aufgabe einer Führungskraft ein völlig anderes Kompetenzbündel erfordert als die Fachkraftaufgabe. Und dadurch kommt es nicht selten zustande, dass ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, weniger fachliches Wissen mitbringt als die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter. Und so braucht der Chef seine Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden haben Handlungsspielräume, da eine Vorgesetzte gar keine engen Vorgaben machen kann. Und nicht zuletzt entsteht eben dadurch auch die Situation, dass die Mitarbeiterinnen als Informationsquelle für die Führungskraft ganz wichtig sind. So war es übrigens auch mal, als ich als Führungskraft mit der Presse sprechen musste. Ich erinnere mich noch recht gut an die Situation. Naja, und was habe ich gemacht? Ich habe von meinen Mitarbeitern und meinen Mitarbeiterinnen Informationen eingeholt und habe sie dann eben gegenüber der Presse aufbereitet und gebündelt wiedergegeben. Aber natürlich haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entschieden, welche Informationen in welcher Tiefe und in welcher Breite sie mir zur Verfügung stellen. Und das war ihre Entscheidung. Und wenn wir jetzt über Macht sprechen, das war auch ihre Macht. Also wenn wir jetzt nicht eben das Verhältnis zueinander gehabt hätten, das wir hatten, dann hätten die mir natürlich auch, naja, was vom Pferd erzählen können. Nein, das ist jetzt übertrieben. Natürlich wusste ich um die Situation. Aber ich war natürlich als Führungskraft nicht die Expertin so tief in den Themen drin wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So, das heißt, die zweite Säule, aus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Macht schöpfen können und auch Spielraum für ihre manipulativen Spielchen, resultiert eben daraus, dass sie fachlich arbeiten, während die Führungskraft eben als Führungskraft mit ihrem Kompetenzbündel arbeitet und aus diese Fachlichkeit aber immer wieder auch gebraucht wird von Seiten des Chefs und die Mitarbeiterinnen quasi als Experten für dieses Fachwissen auch ein bisschen auf diesem Fachwissen hier drauf sitzen und ein Filter sind für die Führungskraft. Ja, und die dritte Säule ist in gewisser Weise ein emotionales Thema, weil der Job als Führungskraft ist streng genommen ein wirklich einsames Geschäft. Und wenn Sie nicht ausreichend Führungskräfte auf der gleichen Ebene haben oder Sie als Führungskräfte nicht ausreichend vernetzt sind, dann ist es umso einsamer. Wer will also darüber richten, ganz ehrlich, dass ein Chef oder eine Chefin sich sozial an das Team anbindet? Aber was heißt das konkret? Konkret bedeutet das, dass Chefs und Chefinnen natürlich persönliche Beziehungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehen. Das wiederum hat natürlich auch wieder eine andere Seite. Neben dem Emotionalen auch Menschen um sich herum haben, führt es eben auch darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Macht haben, ihren Führungskräften Sympathie, Missfallen, Antipathie, Lob und Anerkennung zu geben. Oder auch nicht. So dass wir im Grunde eine recht breite Machtbasis haben, auf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Spiele spielen kann. Wir haben einmal die Tatsache, dass sie einfach Umsetzer sind und ein Stückchen selber entscheiden, wie sie umsetzen. Dann haben wir die Situation, dass einfach die Führungskräfte nicht die Fachleute in den verschiedenen Fachrichtungen sind, die sie aber führen. Und da einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Fachleute sind, die mit dem Expertenwissen ihre Arbeit tagtäglich machen. Und wir haben zum Dritten die Situation, dass Führen einfach ein einsames Geschäft ist und Führungskräfte natürlich auch einfach Menschen sind, die sich wünschen, eine soziale Anbindung zu haben. Und wenn das nicht auf der Führungsebene geht, dann ist der Weg für viele Führungskräfte in das Team hinein. Und das hat natürlich auch Konsequenzen und gibt Mitarbeitenden, ja, Mittel in die Hand. Ja, damit haben wir jetzt im Grunde die Basis geschaffen, die Basis uns angeguckt, auf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spiele spielen können. Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal an und gucken auf die 5 Spiele, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Und wir fangen mit einem eher harmlosen Spiel an, das die meisten von Ihnen in der einen oder anderen Form vielleicht auch schon selber gespielt haben. Ich nenne es kleine Fehler sichtbar liegen lassen oder auch, wie Matthias Nölke es nennt, Nüsse verstecken. Ja, und worum geht es beim Nüsse verstecken? Um die Basis dieses Spiels etwas plastischer zu machen, habe ich eine kleine Übung für Sie. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn ich die folgenden Rechenaufgaben vorlese? Ganz einfache, keine Sorge. Also, 5 plus 3 gleicht 8. 3 plus 5 gleicht 9. 12 plus 13 gleicht 25, 19 plus 1 gleicht 20. So, und was ist Ihnen direkt schon bei der zweiten Matheaufgabe in den Sinn gekommen? Wahrscheinlich, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Was haben Sie jetzt noch im Kopf? Frau Ebger, die 3 plus 5 gleicht 9 ist falsch, richtig? Ja, genau. Das ist natürlich sehr bewusst, dass es falsch war. Also es ist jetzt kein Versehen, sondern das habe ich sehr bewusst so vorgelesen. Weil ich Ihren Blick darauf lenken wollte, dass zumindest unsere natürliche Blickrichtung ist, dass wir immer darauf gucken, was falsch ist und nicht darauf gucken, was richtig ist. Und in diesem Fall hatten wir 4 Matheaufgaben, davon waren 3 richtig und eine war falsch. Und wir haben aber ganz zentral den Punkt im Kopf, 3 plus 5 gleich 9 ist falsch. Und das ist im Grunde der Hintergrund, worum es in diesem Spiel geht. Stellen Sie sich vor, Sie haben einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin eine Aufgabe übergeben und nun geht es darum, sich das Ergebnis anzuschauen. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter geht davon aus, dass Sie Dinge in seinem Konzept bemäkeln werden. Vielleicht befürchtet er oder auch Sie, dass Sie damit sein Konzept kaputt machen oder dass für ihn oder Sie wichtige Punkte gestrichen werden oder dass Sie nochmal Zeit in die Korrektur investieren müssen, die die Mitarbeiterin nicht investieren will oder kann. Also bietet Ihre Mitarbeiterin, Ihr Mitarbeiter Ihnen einen Köder. Einen offensichtlichen Fehler, der groß genug ist, dass Sie ihn erwähnen und klein genug, dass er nicht auf Ihre Mitarbeiterin, Ihren Mitarbeiter zurückfällt. Unter Umständen können Sie als Chefin oder Chef sogar etwas davon haben, wenn Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin das macht. Besonders in Bereichen, in denen Sie inhaltlich nicht sattelfest sind, können Sie so gesichtswahrend Ihre Beteiligung dokumentieren. Also zeigen, ja, ich habe mir das angeguckt und ich habe sogar was gefunden. Und der Mitarbeiter kann eben das Konzept so erarbeiten, dass nichts für ihn Wichtiges verschlimmbessert wird durch Sie. Die Gefahr an diesem Spiel ist natürlich, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen eigene Interessen verfolgen und so Konzepten eine Schlagrichtung geben, die eigentlich nicht in ihrem Sinne sind. Ja, und ein weiterer Fehler oder eine weitere Gefahr an der Sache ist, wenn Sie die lancierten Fehler nicht finden. Also wenn die nicht vom Chef aufgedeckt werden, dann bleiben Sie drin. Und das ist dann natürlich eigentlich auch nicht das, was gewollt ist, weil dann wird die nächste Ebene an der Stelle möglicherweise nur noch den Kopf schütteln. So, von daher, was kann ich tun als Chef, als Chefin? Ja, das Erste, was ich machen kann, ist bei mir selbst zu schauen. Bin ich als Führungskraft so leitbar, dass mir Köder hingelegt werden können? Und wenn das so ist, warum greift der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dazu? Was ich aus eigener Erfahrung zum Beispiel weiß, ist, dass Führungskräfte oft Stellung und Korrekturanmerkungen zu Themen machen müssen, aber oft haben sie gar keine Zeit, sich in der Tiefe damit zu beschäftigen. Und dann sind sie im Grunde auch dankbar für etwas, was sie finden können. Und wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in dieser Situation keine Köder legt, greifen sie höchstwahrscheinlich zu Aspekten, die eher nachträglich sind, also die im Grunde keiner will. Ja, und wenn das so ist, dann sollte ich wirklich überlegen, welche Mitarbeiter wie kompetent und vielleicht auch mit welchen Interessen ihre Arbeit machen. Das heißt, ich schaue an der Stelle auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betrachte mit meinem Blick, den ich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, darauf, was die mir als Ergebnisse präsentieren. Und in der Folge sollte ich dann eben auch entsprechend überlegen, wie ich bei der Besprechung von Ergebnissen mit welchen Mitarbeiterinnen vorgehe. Ganz ohne Köder, die ich schlucken muss. Ja, das war schon das erste Spiel. Kleine Fehler liegen lassen, sichtbar liegen lassen oder eben auch Nüsse verstecken, wie Matthias Nölke in Machtspiele das nennt. Das zweite Spiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Keine-Zeit-Spiel. Ja, und worum geht es beim Keine-Zeit-Spiel? Naja, es geht darum, dass Mitarbeitende permanent den Eindruck erwecken, völlig ausgelastet zu sein. Das gelingt natürlich am besten, indem man dann auch noch Kolleginnen und Kollegen mit einbezieht. Also Abstimmungsbedarfe in Form von eigens angesetzten Meetings, wo irgendwas geklärt wird, sich Rat holen müssen, man andere informiert oder um Stellungnahmen bittet. Die sind dann auch immer ganz dankbar, wenn man eine Stellungnahme machen darf, weil dann können die natürlich auch noch sagen, oh, der Berg wird immer voller, ich muss auch noch die Stellungnahme ableisten. So, und von daher, also das ist dann wirklich ein Spielchen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sehr dankbar sind. Und in der Regel dann auch sie selber nochmal zum Akteur von sowas machen. Und im Grunde entsteht dann so ein dickes Gespinst ganz vieler reger Aktivitäten, die dazu führen, dass die Tage zumindest von der Menge dessen, was getan werden muss, angefüllt sind. So, aber schauen wir mal, wie es aussehen kann, wenn jemand das Gegenteil von diesem Spiel macht. Weil möglicherweise schütteln sie ja jetzt den Kopf und denken sich, oh nein, also das ist ja völliger Unsinn. Da macht man ja gar nicht seine Arbeit, sondern füllt nur die Tage künstlich. Gucken wir mal, wie es anders laufen kann. Die Aufgaben, die Sie mir gegeben haben, habe ich jetzt alle erledigt. Die Unterlagen liegen bei Ihnen in der Mappe. Jetzt warte ich auf Ihre Reaktion. Das könnte ja jemand sagen. Ja, was einerseits sehr motiviert, engagiert, fleißig aussieht, kann man dann auch anders sehen. Erstens, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat offensichtlich zu wenig Aufgaben, also wir müssen da noch ein bisschen aufsatteln. Und zweitens, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann offensichtlich nicht präventiv neue Aufgaben finden. Hat die überhaupt ihren Bereich im Griff? Also Sie sehen, es gibt schon eine Zwangsläufigkeit, in gewisser Weise, das Keine-Zeit-Spiel zu spielen. Denn für Sie als Führungskraft bedeutet es, meine Mitarbeiter scheinen sich ja wirklich reinzuhängen. Sie sind engagiert, sie sind fleißig, sie machen einen richtig guten Eindruck. Und weitere Aufgaben, also zumal unliebsame Aufgaben, können Sie diesen Mitarbeitenden wirklich nicht auch noch aufbürden. Von daher ist die Wirkung des Keine-Zeit-Spiels ganz offensichtlich etwas, was der Mitarbeitende macht, um sich ein Stückchen zu schützen. Wenn es sich allerdings verselbstständigt, dann quillt der Alltag im Endeffekt mit lästigen Abstimmungen informieren, E-Mails überfliegen und löschen einfach über. Sie und Ihr Team unterbrechen sich ständig gegenseitig mit Nebensächlichkeiten, statt sich um die wirklichen Aufgaben zu kümmern, also das, worum es eigentlich in Ihrem Team gehen sollte. Ja, und was kann man da tun? Was sind so die Möglichkeiten? Also gucken Sie vielleicht erstmal zu Beginn, wie viel Zeit Sie mit Dingen verbringen, die nicht wirklich Ihre originäre Aufgabe sind. Reduzieren Sie Ihre Abstimmungsbedarfe, thematisieren Sie das Thema gegenseitiger Unterbrechungen, diese "Kannst du mir mal eben sagen?" Unterbrechungen, wissen Sie, was ich meine? und leben Sie vor, dass Überlastung nicht das Ziel ist. Also gerade Sie als Führungskraft sind da an erster Stelle, genau das vorzulegen, leben. Also dieses busy, 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 das verleiht eigentlich keinen Bedeutungs- oder Karriereschub, auch wenn wir das oftmals meinen. Aber wenn Sie das schon mal vorleben in Ihr Team hinein, dass es eben nicht darum geht, immer busy, busy, busy zu sein und dass das nicht dazu führt, dass man mehr bekommt, dann sind Sie schon ein gutes Stück weiter, weil im Endeffekt sind Sie als Führungskraft natürlich auch ein Stückchen der Normgeber. Und damit schreite ich schon voran zum dritten Spiel, das ich Ihnen vorstellen möchte. Und möglicherweise werden Sie gar nicht auf die Idee kommen, dass das ein Spiel ist. Also das Spiel ist Dienst nach Vorschrift. Und ja, genau, das ist auch ein Spiel. Vielleicht geht es Ihnen da so wie mir, als ich das erste Mal darauf gestoßen bin. Ich war nämlich tatsächlich ein bisschen überrascht. Denn für mich war es eher so ein Spiel, das vielleicht ähnlich wie dieses Keine-Zeit-Spiel ist, so um zu verhindern, dass man Aufgaben von oben drauf nochmal draufgedrückt bekommt, unliebsame Aufgaben erfüllen muss. Aber dann wurde mir relativ schnell klar, es ist ja immer die Praxis, die es einem dann greifbar macht. Also mir wurde dann irgendwann relativ schnell klar, nachdem ich durch einen Coaching-Klienten auf zwei konkrete Fälle gestoßen bin, die Dienst nach Vorschrift gespielt haben, dass es einfach ganz anders ist. Also beim Keine-Zeit-Spiel geht es eben darum, sich über die Quantität abzugrenzen. Und bei dem Dienst nach Vorschrift-Spiel geht es darum, sich einer Sache zu widersetzen und die Führungskraft zu erziehen. Ohne Konsequenzen für einen selbst, versteht sich. Naja, und die Gründe sind halt, oder besser gesagt können sein, das ist ja bei jedem auch immer noch ein bisschen anders, aber so typische Gründe sind, dass ich vielleicht meine, dass die Führungskraft so aus meiner Sicht als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, die Sache, die sie da will, zu wenig durchdacht hat und sie vielleicht auch nicht gut ist oder ich es zumindest als Mitarbeiterin, Mitarbeiter nicht gut finde. Oder eine andere Möglichkeit, warum ich dieses Dienst nach Vorschrift Spiel spiele, ist halt, dass ich vielleicht die Art und Weise, wie meine Chefin oder mein Chef die Sache an mich herangetragen hat, überhaupt nicht mag. Also vielleicht ein bisschen autoritärer, vielleicht ein bisschen, wir machen das jetzt so, vielleicht bin ich auch als Expertin für genau diesen Bereich gar nicht einbezogen worden in die Entscheidungsfindung, in diesen strategischen Schritt. Und dann kann es sein, dass mir tatsächlich die Sache widerstrebt. Also es kann sein, das sind so diese typischen Gründe, warum jemand beginnt, dieses Spiel zu spielen, dass mir einmal die Sache widerstrebt oder eben, dass mir die Art und Weise widerstrebt, wie es zu dieser Sache gekommen ist, beziehungsweise wie es an mich herangetragen wird. Ja, und wie genau funktioniert das? Also was steckt dahinter? Naja, hierbei geht es darum, dass sich eine Mitarbeitende, ein Mitarbeiter buchstabengetreu an die Anweisung hält, die er bekommt. Er oder sie unterlässt es also komplett mitzudenken oder flexibel auf neue Erkenntnisse oder eine sich verändernde Situation zu reagieren. Er macht einfach stur, was ihm gesagt wurde. Ja, und das ist umso bedenklicher, als es in der Regel eher andersherum läuft. Ein Chef sagt, was er will und Mitarbeitende finden Wege, diesen Willen umzusetzen, wenn sie mit dem Ziel mitgehen. Dafür kann es dann schon mal sein, dass sie vom Ursprungsplan, von den ursprünglich vereinbarten Schritten abweichen, aber solange das Ziel erreicht wird, ist im Grunde einfach alles gut. Und sollte es mal schief gehen, kann sich der Vorgesetzte vor seinen Mitarbeiter stellen, der es ja nur gut meinte und wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Aber hier, bei diesem Spiel, unterlässt die Mitarbeiterin der Mitarbeiter genau das. Er hält sich an den Plan, komme, was da wolle. Das Ergebnis ist, dass er nicht das löst, was es lösen soll. Und selbst wenn der eigentliche Plan gut war, kommt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht zum Ergebnis. Einfach weil es völlig normal ist, dass eine Anpassung im Tun nötig ist, weil niemand, wirklich niemand in der Regel komplexere Dinge so weit vordenken kann, dass jeder Schritt eindeutig ist. Wenn der Plan einfach strukturiert ist und es möglich war, im Vorhinein jegliche Unwägbarkeiten vorauszudenken, dann hat der oder die Mitarbeiterin gar keine Möglichkeiten, also keine Macht in dieser Situation. Aber das ist ehrlich gesagt wirklich selten der Fall. Ja, und was ist das Perfide an diesem Spiel? Mitarbeitende trifft keine Schuld. Sie haben ja gemacht, was ihnen aufgetragen wurde. Ja, und was kann man da als Führungskraft machen? Erstens mal, und das ist ja immer das Wichtigste, ich muss erst mal mitbekommen, dass es nicht gut läuft. Und das bedeutet, ich muss an den Mitarbeitenden dran sein. Zweitens ist, ich muss gegensteuern, wenn sich herausstellt, dass Mitarbeiter zum Beispiel unflexibel mit Veränderungen umgehen. Was tun Sie denn, wenn? Fragen sind an der Stelle total wichtig. Drittens, bleiben Sie unabhängig von dem einzelnen Mitarbeiter. können Sie möglicherweise auch sagen, ja gut, okay, ich sehe, das ist jetzt alles ein bisschen viel und ich sehe auch, dass Sie da in Zeitnot kommen. Wissen Sie was, übergeben Sie mir die Sachen zurück. Ich übergebe das dann einem externen Dienstleister oder ich übergebe das Kollege so und so. Also wirklich unabhängig bleiben, weil dann hat auch der Mitarbeiter weniger Macht. Ja, und viertens, was kann man noch tun? Mitarbeitende von Anfang an einbinden und das Commitment immer wieder auch schon in die Planungsphasen einholen. Achten Sie darauf, besonders bei größeren Projekten, dass Sie sich durch Rat und kleine Tat schon in der Planungsphase verantwortlich fühlen und mitarbeitende Verantwortung tragen. Dann können Sie nämlich davon ausgehen, dass Sie gar nicht erst in diesen Reflex kommen, ein Spiel zu spielen, also in Widerstand zu gehen, weil Sie ja schon mit dem Projekt an sich mitgehen. Das heißt, dieses frühzeitige Einbinden ist im Grunde der beste präventive Schritt, mit dem Sie dieses Spiel verhindern können. Ja, und dann sind wir mit dem Ja- und Amen-Spiel jetzt schon beim vierten von fünf Spielen. Ja, und worum geht es beim Ja- und Amen-Spiel? Das Ja- und Amen-Spiel ist ein Spiel, in dem es, anders als beim Dienst nach Vorschrift-Spiel, eben darum geht, die Anweisung nicht genau auszuführen. Also die Mitarbeitenden tun, was sie für richtig halten, während sie natürlich der Chefin dem Chef gegenüber kein Wort von Bedenken oder eigenem Widerwillen äußern. Im Gegenteil, die Devise hier ist, ja Chef, das stimmt Chef, ja so machen wir das Chef, Sie haben absolut recht Chef. Und wenn der Chef mal nachfragt, Daumen hoch, hoch, läuft. Allerdings gibt es natürlich auch hier eine Grenze. Der Ja- und Amen-Spieler muss sich im Zweifel für abweichende Ausführungen natürlich rechtfertigen. Aber in der Regel werden Sie beobachten können, dass Ihren Spielern eine Menge dazu einfällt. Also der Kunde hat andere Anforderungen gestellt, es gibt Lieferprobleme, die IT, immer ein gutes Argument, die IT. Wir haben hier mangelnde Manpower, also ich musste erst andere Sachen machen, wo Druck drauf war, die Faktenlage hat sich verändert. Also es gibt ganz viele Gründe, die Ihr Spieler nennen wird und die Sie im Zweifel gar nicht überprüfen können. Des Pudels wahrer Kern liegt meist in einem Haufen von Details, den wirklich niemand durchforsten möchte und das aus ganz vielfältigen Gründen. Ja, das ist das Ja- und Amen-Spiel. Und dann gibt es da noch eine ganz spezielle Form dieses Spiels. Und das ist nämlich der Spieler, der quasi auf den letzten Metern noch ganz schnell bestimmte Maßnahmen erfüllt, die der Chef gerne sehen möchte und so den Anschein erweckt, dass doch alles nach dem Willen des Chefs gelaufen ist, während eigentlich das gesamte Projekt in eine ganz andere Richtung gelaufen ist. Das heißt, wir bauen im Grunde eine große Fassade auf, wo der Chef sich dann freut, aber im Hintergrund läuft es dann eben anders und zwar genau in die Richtung, die der Mitarbeitende gerne möchte. Ja, und was kann man tun, wenn jemand Ja und Amen mit mir spielt? Es gibt Stimmen, die sagen, dass man eigentlich gar nichts machen sollte, solange der Laden läuft. Und ehrlich gesagt finde ich das schwierig, weil das Wesen des Ja- und Amen-Spiels ist ja, dass Führungskräfte quasi nur auf eine Fassade schauen und gar nicht wissen, was in ihrem Bereich wirklich passiert. Und dann ist man eben auch schnell nur noch die Führungskraft dem Namen nach. Daher bevorzuge ich ehrlich gesagt, hinter die Fassade zu schauen. Und wie mache ich das? Indem ich mit den Mitarbeitenden im Kontakt bin, indem ich weiß, wenn jemand Vorbehalte hat, indem ich ein offenes Ohr habe, indem ich vertrauensvoller Ansprechpartner bin. Weil wenn ich nämlich nur vor Fassaden schaue, dann kann ich ganz schnell auch zu einer Art von Marionette meiner Mitarbeitenden werden. Das ist dann immer der Fall, wenn der Mitarbeitende meint, mich als Chef führen zu können. Vielleicht, weil Empathie und Rücksicht als Schwäche fehlinterpretiert werden oder weil ein Chef wirklich schwach ist und zum Beispiel Konflikte aussitzt, statt sie zu lösen oder andere vorschickt. Aber worum geht es bei diesem Spiel Marionette? Es geht im konkret darum, dass Mitarbeitende ihren Chef, ihre Chefin dazu bringen, eine Entscheidung in ihrem Sinne zu treffen und es schaffen, dem Chef ihrerseits zu suggerieren, dass er oder sie diese Entscheidung genau so treffen wollte. Also der Chef trifft eine Entscheidung und meint, es sei seine eigene gewesen. Ja, und wie läuft das konkret ab? Konkret so, erster Schritt, es gibt einen Plan, Projekt, eine Idee, eine Aufgabe und im Team rumort es schon. Das müssen wir ihm unbedingt ausreden. Ja, und dann gibt es zwei Wege. Dieses, sprichst du mal mit ihm? Und dann spricht ein auserkorener Mitarbeiter mit der Führungskraft so ganz im Allgemeinen, lässt ein paar Fälle einfließen, die eher so in die Richtung gehen, wie die Mitarbeitenden es für sinnvoll halten, formuliert, dass der Plan ihnen Angst macht und aber alles ganz im Wagen. Wichtig ist in dieser Phase, dass der Marionettenspieler Vermeidet so zu tun, als sei die Entscheidung schon gefallen, denn dann wäre die Hürde für die Führungskraft viel zu hoch, die Entscheidung wieder zurückzunehmen. So, aber solange die Entscheidung noch nicht gefallen ist, ist ja alles gut. Und so schiebt der Marionettenspieler den Chef so Stück für Stück in die Richtung und vermittelt ihm ein quasi anderes Bild auf die Situation, eine andere Sachlage, sodass der Chef dahingeschoben wird, eine andere Entscheidung zu treffen. Der zweite Weg, wie Marionettenspieler einwirken können, ist, wenn sich in so Besprechungen so ein Meinungsklima entwickelt. Das kann durchaus auch abgesprochen sein. Also stellen Sie sich vor, in einer Besprechung melden sich mehrere Mitarbeitende nacheinander und äußern ihre Bedenken und beschreiben so, was sie sich vorstellen und so weiter. Alles vage und alles ganz vorsichtig, aber schon deutlich, dass die Bedenken sichtbar werden. Der Marionettenspieler wird natürlich auch hier vermeiden, so zu tun, als sei die Entscheidung schon gefallen, sondern alles ganz vage, als wäre immer noch alles weiter im Fluss. Ja, und dann wird der Chef seinem Marionettenspieler folgen. Aber warum folgte ihm? Das ist natürlich eine große Frage, die Sie sich vielleicht auch stellen. Also warum sollte man den Mitarbeitenden an der Stelle folgen? Und an der Stelle sind wir bei Konsequenzen. Wenn nämlich die Marionettenspieler deutlich machen, dass die Sache, um die es geht, für die Führungskraft, also die Marionette, schlechtere Konsequenzen haben könnte als die andere Sache, die da irgendwie in der Luft liegt, dann kann er seine Meinung ändern. Solange es nicht als Meinungsänderung aussieht. Denn das ganze Marionettenspiel funktioniert ja eben nur, wenn der Chef sein Gesicht wahren kann. Also wenn der Chef zum Ergebnis kommt, also ich lasse mich hier leiten und werde manipuliert, dann funktioniert das nicht. Aber solange die Führungskraft, also die Marionette, die gespielt wird, das Gefühl bekommt, ach ja, eine andere Alternative wäre vielleicht besser, vorteilhafter, dann wird sie sich umentscheiden. Und der zweite Grund, warum Führungskräfte, also die Marionetten, ihren Marionettenspielern folgen, ist, wenn deutlich wird, dass diese Entscheidungen, die natürlich noch gar nicht gefallen sind, aber auf dem Tisch liegen, ganz nachteilige Konsequenzen haben wird. Und wenn der Spieler versiert ist, wird er seine Führungskraft genau an der Stelle packen, die ihm als quasi Wunderpunkt bekannt ist. Vielleicht wird er sich mit ins Boot setzen und davon sprechen, dass wir, das ganze Team, er meint natürlich aber seinen Chef, seine Chefin, dann in der Situation, das hätte die und die Konsequenzen. Also einfach die Konsequenzen ins Spiel bringen, wo der Marionettenspieler genau weiß, das ist der Wundepunkt. Das kann sein, dass man sich lächerlich macht, wenn man das durchzieht. Oder das kann sein, dass man als schlechtes Team rüberkommt oder dass die Karrierechancen schmälert und so weiter. Also wirklich, was ist da der Wundepunkt der Führungskraft? Und genau dieser Wundepunkt wird ins Spiel gebracht. Ja, und was kann man machen? Was können Sie machen als Führungskraft, wenn Sie das Gefühl haben, also ich glaube, da spielt gerade genau dieses Spiel jemand mit mir. Strukturieren Sie ein bisschen um, wie Sie zur Entscheidung kommen. Ein Marionettenspiel funktioniert immer genau dann gut oder wird schnell dann initiiert von Mitarbeitenden, wenn Sie das Gefühl haben, da wird Ihnen etwas auf den Tisch gelegt, was für Sie nachteilig ist, also für die Mitarbeitenden nachteilig ist und wo Sie im Grunde wenig Handlungsmöglichkeiten haben, das noch zu verändern. Von daher ist meine Empfehlung an der Stelle, wirklich den Entscheidungsprozess umzustrukturieren. Also bevor Sie in die Entscheidung gehen, noch im Werdeprozess möchte ich jetzt mal sagen, zapfen Sie das Wissen Ihrer Mitarbeitenden an, beziehen Sie sie in strategische Entwicklung ein, also zumindest die Meinungsmacher im Team. Machen Sie sich also wirklich ein genaues Bild und entscheiden Sie erst dann auf der Grundlage vollständiger Informationen. Weil wenn Sie diese vollständigen Informationen haben, dann ist es eben schwierig für jemanden, der die Marionette spielen möchte, an der Stelle sie in die Rolle der Marionette zu schieben. So, nun habe ich Ihnen in dieser und in den letzten beiden Folgen viel über manipulative Spiele in Unternehmen erzählt und ich habe das Ganze schön sortiert. Also ich habe gesagt, dass zum Beispiel Chefs Spiele wie Ich will ein Eis spielen, dass Kolleginnen Spiele wie Die Überrumpelung spielen und wir haben darüber gesprochen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so die Spiele spielen, über die wir in dieser Folge gesprochen haben. Die Realität ist natürlich nicht so schön sortiert, wie ich das jetzt in diesen Folgen gemacht habe. Sie ist noch ein bisschen komplexer. Die Zuordnung der Spiele zu ihren Spielern entspricht in gewisser Weise der großen Zahl. Also die Spiele, die ich hier so den einzelnen Protagonisten zugeordnet habe, werden in der Regel in Organisationen auch von diesen Protagonisten am meisten gespielt. Aber Führungskräfte können natürlich auch überrumpeln. Kollegen können natürlich auch, ich will ein Eis spielen, nicht nur Führungskräfte. Und Mitarbeitende oder Führungskräfte können natürlich auch verleumden oder drohen, nicht nur Kollegen untereinander. Daher ist es wichtig, dass Sie die Spiele grundsätzlich alle kennen, wissen, wo Ihre Reaktionsspielräume liegen und einfach handlungsfähig sind an der Stelle. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass wir eigentlich nicht von isolierten Spielen sprechen. Im Endeffekt ist es eigentlich immer ein Spieletanz, weil ein Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen-Spiel zum Beispiel auch die Reaktion auf ein Spiel sein kann, das eine Führungskraft gespielt hat. Und das ist eben der Spieletanz. Also die Spiele sind selten isoliert. Es ähnelt wirklich eher einem Tanz, in dem der eine auf den anderen reagiert. Und wenn man in einer Organisation ist, in der viele Tänze getanzt werden, in dem viel gespielt wird, dann ist schnell zu beobachten, dann sprechen wir schnell davon, dass sich diese Organisation viel um sich selber dreht und sehr viel Selbstbeschäftigung betreibt. Ja, und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was kann ich tun, um weniger Politik und mehr zielführende Arbeitsergebnisse im eigenen Bereich zu schaffen? Und da greife ich nochmal auf ein paar Spiele-Basics aus Folge 18 und 19 zurück. Dass nämlich Spiele zwingt, die Vorderbühne, Hinterbühne und das Publikum benötigen. In Folge 18 hatten wir darüber hinaus noch über den Machtgeber gesprochen. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Frage komme, wie können Führungskräfte ihren Führungsbereich entpolitisieren, dann wird eben die Rolle des Machtgebers nochmal zentral. Denn als Führungskraft müssen Sie bitte verstehen, dass Sie, wenn alles gut ist, der Machtgeber sind. Und eines sollte der Machtgeber unbedingt unterlassen. Und zwar Spiele spielen. Und Mitarbeiter nicht mit sich selbst spielen lassen. Weil der Vorteil ist, dann haben Sie einen viel besseren Durchblick und Sie durchblicken einfach die Spiele der Mitarbeiter untereinander. Ja, aber was bedeutet das konkret? Es bedeutet konkret, dass Sie zum Beispiel sich ein eigenes Bild machen und nicht auf Verleumdung reinfallen. Dass Sie sich nicht von der Meinung Einzelner abhängig machen und dass Sie auch die Menschen in Ihrem Team aufgrund eigener Erfahrung und Erkenntnisse beurteilen, statt aufgrund von Hörensagen oder Einzelsituationen. Und es bedeutet vor allem, dass ich anfange, Fragen zu stellen, ganz, ganz viele Fragen, weil ich über Fragen verschiedene Informationen bekomme, mir ein eigenes Bild machen kann und dafür sorge, dass die Teamsituation für mich transparent ist. Denn Transparenz mögen Spieler gar nicht, weil dann gibt es keine Hinterbühne und ohne Hinterbühne gibt es keine Spiele. Ja, und das ist doch wirklich ein schöner Gedanke, mit dem ich mich auch von Ihnen verabschieden kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss und Glück auf, Ihre Alexandra Ebke.